Ich spreche zu Beginn, bin ich an? Ja. Ich spreche zu Beginn noch ein Gebet. Jesus, du bist heilig, heilig für immer. Und ich danke dir und preise dich dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass wir vor dich treten dürfen heute, ja, mit leeren Händen, aber du alles bist. Jesus, du siehst, wir haben hier gefühlte 30 Grad und ich bitte dich jetzt auch einfach für die Predigt und den Gottesdienst, dass wir ja zur Ruhe kommen können, vor dich kommen können. Sprich du zu uns. Amen. Jawohl. Ich habe meine Masterarbeit letztes Jahr fertig geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich jedem erzählt habe, über was ich eigentlich geschrieben habe. Auf jeden Fall, mein Thema war die Heiligungsbewegung. Darüber habe ich meine Masterarbeit geschrieben. Jetzt würde mich mal interessieren, abgesehen von denen, mit denen ich darüber gesprochen habe, wer von euch weiß denn oder hat schon mal was gehört, was denn diese Heiligungsbewegung ist? Oder irgendwie schon mal gehört? Die Heidi meldet sich. Der Sven, okay. Aber so, boah, krass, wirklich wenige. Aber es ja, ist spannend. Ist auch schon eine ganze Weile her. Und ich hoffe, das ist eine Bildungslücke für unsere Kreise. Deshalb werde ich die jetzt heute schließen. Zweite Frage. Was glaubt ihr, in welcher Zeit denn die Gemeinschaftsbewegung, also die Zeit, wo diese ganzen Gemeinschaften wie wir entstanden sind? Genau, in dieser Zeit, richtig, ja. Die ganzen Gemeinschaften auch, ich schopfe noch die Geschichte, weiß ich nicht so genau, aber so insgesamt die Gemeinschaftsbewegung ganz Deutschland, genau diese Zeit Heiligungsbewegung. Nicht nur die Gemeinschaften, ich habe euch eine ganze Liste mitgebracht, nur wenige Beispiele, die man vielleicht kennt, das weiß ich nicht, von so christlichen Werken. Was glaubt ihr, welche von diesen Werken sind in der Heiligungsbewegung entstanden und gehen auf sie zurück? Alle. Ja, ist tatsächlich richtig. All diese Werke, ich weiß, ihr müsst sie nicht alle kennen, aber zum Beispiel Liebenzeller Mission, die sollte man kennen hier. Oder auch der Liebenzeller Gemeinschaftsverband oder der EC geht auf diese Heiligungsbewegung zurück. In dieser Zeit entstanden und da liegen unsere Wurzeln. Es war eine Zeit, in der deutschlandweit und in der Schweiz tausende Gemeinschaften gegründet wurden. In den unterschiedlichsten Orten, Berufsmissionen, Stadtmissionen, sind damals entstanden und alle hatten ein Anliegen. Das Anliegen war, wir wollen mit ganzer Hingabe für Jesus unterwegs sein. Das war das Herzensanliegen, weshalb Gemeinschaften sich gegründet haben. Wir wollen mit ganzer Hingabe für Jesus unterwegs sein. Und sie hatten eine Sehnsucht näher zu diesem Jesus, eine Sehnsucht nach Heiligung. Deshalb heißt es auch Heiligungsbewegung. Ja, irgendwann, die Bewegung hat aufgehört. Es hat unterschiedliche Gründe, auch Ersten Weltkrieg und so, verschiedene Gründe. Gibt es heute nicht mehr, aber ich wünsche mir ganz arg, dass diese Bewegung hier und da wieder in unseren Herzen aufflammt. Ich finde es auf jeden Fall super spannend zu sehen, wo wir eigentlich herkommen. Und darum ein bisschen soll es darum heute auch gehen. Habe ich mich jetzt auch ein paar Monate mit beschäftigt. Genau. Und nicht nur als Gemeinschaft, sondern auch für mich persönlich. Irgendwie ist es ein Teil auch meiner Geschichte. Auch ich war schon immer von meiner Prägung her so, dass ich das mein großes Herzensanliegen war. Ja, mit ganzer Hingabe will ich für Jesus unterwegs sein. Das war schon immer mein Wunsch, wie ich drauf war. Weil Jesus es verdient hat. Jetzt ist aber so, es war damals schon so und ist bis heute der Fall, dass sich viele Leute genau darüber auch irgendwie lustig machen. Also ne, diese ganz frommen Gemeinschaftler, die sich da treffen, mit ihrer ganzen Hingabe voll für Jesus, also die sind doch also echt viel zu radikal, oder? Also die nehmen ihren Glauben halt einfach zu ernst. Also ein bisschen Jesus ist doch okay, aber Leute, man kann es doch auch übertreiben mit diesem Ganzen und sich irgendwie kaputt machen dabei. Oder? Ganze Hingabe? Wie denkst du darüber? Und damit kommen wir jetzt zu dem Bibeltext. Ah, ich habe noch ein Bild mitgebracht. Das ist unser Gründer übrigens, Heinrich Körper. Aber ja, genau. Ich komme zum Bibeltext, den Lisa schon vorgelesen hat. Römer 12, die ersten zwei Verse. Wer jetzt eine Bibel dabei hat, jetzt die Gelegenheit, du dürft es voll gerne aufschlagen und mitlesen. Bei Paulus ist es so, tatsächlich die meisten Briefe habe ich bei meiner Vorbereitung festgestellt, die haben immer dasselbe Schema, die meisten. Der erste Teil vom Paulusbrief ist schon mal so ein Theorieteil, da wird es theologisch. Und dann gibt es einen zweiten Teil, da geht es um die praktische Umsetzung. Also Theorie, Praxis. Und beim Römerbrief ist es ganz grob gesagt genauso. Es gibt zwei Teile. Und der erste Teil, der geht von Kapitel 1 bis 11. Und das ist so quasi der Theorieteil, wo Paulus das Evangelium so ausführlich erklärt wie nirgendwo sonst in der Bibel. Also es geht darum, was es bedeutet, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und Luther hat damals gesagt, diese 11 Kapitel, das sind das Herzstück des Neuen Testaments, pures Evangelium. Nach diesen 11 Kapiteln kommt der zweite Teil Römerbrief, Kapitel 12 bis 16 und eben der Praxisteil. Und die zwei Verse hier, die bilden den Anfang von diesem zweiten Teil. Und viele Ausleger verstehen ihn sogar als eine Zusammenfassung für diesen ganzen zweiten Teil vom Römerbrief. Also die 5 Kapitel, die danach noch folgen, unsere zwei Verse heute, viele verstehen ihn auch so als Zusammenfassung oder als Überschrift. Und es geht jetzt also heute darum, also im Kontext von dem Brief, wir haben das Evangelium, wir haben die Botschaft von Jesus, er für uns am Kreuz gestorben. Und was machen wir jetzt damit? Und jetzt? Er hat alles Unglaubliches für uns getan. Und was machen wir jetzt? Was ist so eine angemessene Reaktion auf das, was Jesus für dich, für mich getan hat? Das ist hier, wo er das einleitet. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, angesichts dessen, was er gerade 11 Kapitel ausgeführt hat, was Gott eigentlich alles für dich getan hat. Und Paulus leitet dann hier mit diesem einen Satz ein und fasst es ganz zusammen. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung, sagt Paulus. Und dieser eine Satz, der, wie gesagt, kann man als Zusammenfassung verstehen von all den 5 Kapiteln, die er danach schreibt. Kurz zusammengefasst, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Was ist die Konsequenz? Macht das. That's it. Zu sagen, Jesus, du siehst, was ich habe, mein Hab und Gut, meine Zeit, mein Leben, alles, das verdanke ich dir, hast du mir geschenkt und deshalb darfst du darüber verfügen, es gehört dir. Das war vielleicht so der Lieblingsvers von dieser Heiligungsbewegung, das weiß ich nicht, aber das passt auf jeden Fall sehr genau zusammen, das könnte so der Spirit damals gewesen sein, die damals genau das gesagt haben. Hey, so viele Christen in Deutschland sind so Namenschristen und leben das gar nicht. Aber wir wollen das Leben. Wir wollen unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Wir wollen ganze Hingabe. So, jetzt aber die Frage, wie haben wir das eigentlich zu verstehen? Also diese Aufforderung von Paulus. Inwiefern will Gott jetzt, dass wir das auch tun? Also, ist es auch okay, wenn ich sage, also ganze Hingabe, das ist schon ein bisschen viel. Also reicht auch eine halbe Hingabe? Ja, auch irgendwie ganze Hingabe, das löst vielleicht auch ganz schön viel Druck aus. Also hier mit ganzer Hingabe für Jesus, geht da auch irgendwie weniger? Und wir kommen jetzt zu einem richtig wichtigen Punkt, den es für heute und den es zum Verstehen gilt. Also, ich habe das versucht, ich habe mir Mühe gegeben mit einer Grafik, aber hätte Hannas gemacht, wäre es besser geworden, aber genau, wir versuchen es. Also, wir haben den Aufruf von Paulus, zusammengefasst, ne, lebt ganze Hingabe. Und jetzt ist so, war damals schon so, ist bis heute so der Fall, es gibt einige Christen, die verstehen diesen Aufruf mehr so als freiwillige Sache. Also, vielleicht noch mehr so als ein Rat, den Paulus uns da mitgibt. Es wäre gut, wenn ihr das macht. Und zwar der Grund ist folgender. Sie sagen, naja, Jesus ist für dich und mich gestorben. Er nimmt dich so an, wie du bist. Wir dürfen in seiner Gnade und Liebe ruhen. Er hat mir alles vergeben. Also müssen tue ich doch schon mal gar nichts. Es ist auch nicht schlimm, wenn du das nicht tust, weil Gott nimmt dich so an, wie du bist. Du darfst einfach sein. Jesus hat dir vergeben. Deshalb mach dir nicht so viel Druck. Du musst dir nicht so viel Druck machen. Du darfst darin ruhen. Also, genau. Das ist die eine Grundhaltung, die das Leben vieler Christen prägt. Und das Spannende ist, ist ja auch erstmal wahr. Stimmt doch auch. Jesus ist für mich gestorben. Mir ist vergeben. Ich darf in seiner Gnade Annahme ruhen. Aber trotzdem ist es nur die eine Hälfte der biblischen Botschaft. Und wenn wir an diesem Punkt stehen bleiben, ist es am Ende falsch. Wenn das alles ist, was meinen Glauben ausmacht, dann bedeutet es letztlich, naja, ich muss nichts tun. Ich muss auch nicht gerecht leben. Und was eben, was Paulus hier alles schreibt, das sind halt so Ratschläge. Aber im Grunde dürfen wir machen, was wir wollen. Und das Ergebnis von dem Ganzen ist so ein laues Christentum, habe ich es genannt. So Lauheit. Und zugleich ist es tatsächlich die Botschaft, die mir heute am häufigsten begegnet. Oft auch im Kontext von liberaler Theologie. Ist ja auch irgendwie eine schöne Botschaft. Ja, du darfst einfach sein. Jesus nimmt dich an, wie du bist. Du musst nichts machen. Okay, ein Weg, den viele Christen einschlagen. Aber es gibt auch einen zweiten, komplett gegenteiligen Weg, den auch viele Christen einschlagen. Und zwar andere, die verstehen, was Paulus hier schreibt, als verpflichtendes Gebot. Die sagen, Jesus ist für mich gestorben, aber, naja, wenn ich seinem Willen nicht folge, ist es nach wie vor Sünde. Und Sünde bleibt Sünde. Also nach wie vor, ja klar, Jesus ist für mich gestorben, aber ich muss auch was tun, weil eben Sünde bleibt Sünde. Und auch das ist die Grundhaltung von vielen Christen. Ich weiß nicht, ob das noch so stimmt, aber man sagt es der älteren Generation zu, dass das ist, was die ganz viel geprägt hat. Und auch hier wird irgendwie eine wichtige Wahrheit erkannt, nämlich, dass Sünde wirklich schwer wiegt und dass Gott uns immer wieder vergeben muss. Aber trotzdem ist auch dieser Weg, wenn man nur diesen Weg fährt, ist es letztlich nicht richtig. Und zu sagen, ich muss auch was tun, ist letztlich, was man so oft vielleicht auch hört, weiß nicht, Gesetzlichkeit ist so dieser Begriff, von dem Jesus uns freigemacht hat. Ich muss auch was tun, ich muss was tun. Zwei Wege. Und ich habe festgestellt, in der ganzen Kirchengeschichte gab es immer wieder diese zwei Ausschläge. Eine Zeit, wo viele Christen auf dieser einen Seite waren, allein die Gnade, andere Seite wieder ausgeschlagen, hey, wir müssen aber auch was tun. Und es zieht sich die ganze Zeit so durch, so Gegenbewegung, bis heute. Jetzt würde mich mal interessieren, was dich spontan mehr angesprochen hat, beziehungsweise wo du dich selber persönlich eher verorten würdest. Mehr auf dieser einen Seite oder mehr auf der anderen? Mehr dieses, ich darf in der Liebe Gottes ruhen, oder mehr das, boah, aber Sünde ist Sünde, ich muss auch was tun. Also, ihr müsst euch nicht melden, jeder für sich. Auch in meinem Leben gab es Zeiten, wo mir mehr das eine wichtig war und Zeiten, wo mir mehr das andere wichtig war. Aber, und das ist das Zentrale, auf das ich raus will, es gibt einen dritten Weg. Und da bin ich fest davon überzeugt, ein biblischer Weg, der fernab ist von diesen beiden Wegen. Bei Paulus wird es deutlich, genau in unserem Bibelvers, den wir nämlich heute haben. Paulus schreibt, ich ermahne euch angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Dieser dritte Weg ist, Paulus sagt, weil Jesus für mich starb, weil er so viel für mich getan hat, alles für mich gegeben hat, deshalb will ich mit ganzer Hingabe für ihn leben. Weil er für mich starb, deshalb lebe ich für ihn. Weil Jesus für mich starb, deshalb folge ich ihm. Deshalb ist er mein Herr. Weil er für mich starb, deshalb gehöre ich ihm. Deshalb stelle ich mein ganzes Leben ihm zur Verfügung und ich will ganze Hingabe leben. Nicht, weil ich deshalb irgendwie besser dastehen würde vor Gott, sondern allein aus Dankbarkeit und Liebe. Der Paulus, der schreibt in dem Text weder, lebt in ganzer Hingabe, aber hey, wenn ihr es nicht macht, ist auch egal, nicht so schlimm. Auf der anderen Seite, Paulus schreibt auch nicht, lebt in ganzer Hingabe, weil Gott es euch befiehlt und von euch fordert und ihr es tun müsst. Ich habe es mal nachgeschlagen, dieses Wort ermahnen, das Paulus verwendet, Parakaleo, Das kann auch übersetzt werden mit, ich bitte euch drum, ich dränge euch dazu. Ich glaube, Hingabe ist in erster Linie immer ein Akt der Liebe, der nicht von außen gefordert werden kann. Und deshalb wird bei Paulus Hingabe an keiner Stelle befohlen. Er ermahnt uns, er drängt uns, er bittet uns darum. Und tatsächlich bei Jesus war es genauso. Gottes Plan und Absicht für Jesus war es, dass er eines Tages ans Kreuz geht, für uns stirbt. Aber auch Gott hat es Jesus nicht befohlen, sondern Jesus hat es freiwillig gemacht. Er ist freiwillig ans Kreuz gegangen, aus Liebe für dich und mich. Ich habe das mal versucht, hier in einem Satz zusammenzubringen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Missverständnis, wenn es um Hingabe geht. Weil ich, ehrlich gesagt, für mich eben, löst das mal irgendwie Druck in mir aus. Aber das ist, führt in die falsche Richtung. Hingabe hat erstmal nichts mit Druck von außen zu tun, sondern ganz viel mit dankbarer Liebe in meinem Herzen. Also, wenn wir jetzt einander fragen, also wenn ich jetzt euch fragen würde, also, was weiß ich, Lisa, wie schaut es denn bei dir mit der Hingabe aus? Also, ein bisschen mehr würde da schon gehen, oder? Ich glaube, das wäre der falsche Weg zu gehen. Denn ich glaube, Hingabe ist, was von einem selber kommen muss, von Herzen kommen muss. Dazu auch ein Bibelvers, 2. Korinther heißt es genau das. Paulus schreibt da, denn die Liebe Christi ist es, die drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht mehr für sich selber leben, sondern für Jesus. Aber was schreibt er? Die Liebe Christi ist es, die drängt uns, dass wir für ihn unterwegs sind. Weiter im Text, Römer 12, also Vers 1, ganz zum Schluss, sagt Paulus, also ne, lebt ganze Hingabe, und dann sagt er, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und es ist irgendwie ein bisschen komisch, vernünftig, was meint er damit? Also auch im Griechischen steht hier für das Wort vernünftig das Wort Logikos. Logikos, das ist, was heute, das deutsche Wort heute dafür ist logisch, oder da kommt das Wort logisch her. Also was Paulus hier auch im Grunde sagen will, ist, eine ganze Hingabe, das ist ein logischer Gottesdienst oder die logische Konsequenz auf das, was Jesus für uns getan hat. Für Paulus war diese ganze Hingabe gar nicht allzu Radikales, sondern für ihn war eine ganze Hingabe das einzig Logische. Alles andere würde dem, was Jesus für uns getan hat, nicht gerecht werden. Und damit komme ich zum zweiten, füge ich da oben noch ein. Die ganze Hingabe hat auch was mit Gehorsam zu tun. Also, der von mir kommt, freiwilligem Gehorsam, weil alles andere unlogisch ist. Alles andere würde dem, was Jesus getan hat, nicht gerecht werden. Und auch da ist es bei Jesus genauso gewesen. Jesus ist ans Kreuz gegangen, nicht weil er irgendwie so ein krasses Gefühl hatte in dem Moment, boah, ich habe jetzt da Lust, ans Kreuz zu gehen, sondern es war Gehorsam letztlich, weshalb er ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, ja, ich will, weil es das einzig Richtige ist. Also nochmal zusammengefasst, warum die ganze Hingabe? Aus zwei Gründen und nur aus diesen zwei Gründen. Erstens aus dankbarer Liebe für das, was er für mich getan hat. Und zweitens aus freiwilligem Gehorsam, weil ich weiß, es ist das einzig Angemessene für das, was Jesus für mich getan hat. Eine weitere Erkenntnis, die ich tatsächlich aus meiner Masterarbeit für mich ganz neu entdeckt habe: Hingabe wächst am Fuße des Kreuzes. Timothy Keller, der hat mal geschrieben, Christsein ist eine tägliche Hingabe von Leib und Leben an den Willen Gottes, motiviert durch den Blick auf Gottes Gnade, den der bekommt, der am Fuße des Kreuzes steht und sieht, wie Gottes Sohn für uns stirbt. Und jetzt eben nochmal, Hingabe hat nichts mit Druck zu tun, sondern vielmehr damit, aufs Kreuz zu schauen. Hier am Fuße des Kreuzes erkennen wir, oh, wie gering ich eigentlich bin, wie wenig ich es eigentlich verdient habe und wie herrlich er ist. Und je mehr ich das begreife im Laufe meines Lebens, desto mehr wächst unsere Hingabe. Wie arg er es verdient hat, und ich das eigentlich auch nicht raff. Warum setzen wir uns ein in der Gemeinde, in der Jugend? Naja, weil Jesus für uns starb. Warum gehen so Christen wie Johnny Stieber in die Mission, verlassen ihre ganze Heimat? Weil Jesus für uns starb. Warum bin ich in diesen Beruf gegangen? Warum gebe ich mir Mühe, versuche es, mein Bestes zu geben? Aus einem Grund, weil Jesus für mich starb. Warum lohnt es sich, alles hinzugeben? Weil Jesus für mich starb. Dieses Thema Hingabe ist jetzt nicht irgendein Thema. Ich weiß nicht, wir haben es jetzt auch nicht so oft, aber es ist eigentlich der Inhalt unseres Lebens, des christlichen Lebens. Das ganze christliche Leben kann damit zusammengefasst werden, in dieser Hingabe zu wachsen, Schritt für Schritt, indem wir immer wieder hier am Fuße dieses Kreuzes stehen und indem wir erkennen, boah, wie viel wir ihm eigentlich verdanken. So, ich schwitze, ich hoffe, ihr seid noch dabei. Okay, sonst, ja, auch voll okay. Wir kommen zum zweiten Vers. Richtig, ich lese ihn nochmal vor. Paulus spricht: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es geht immer noch um dasselbe Thema, um diese ganze Hingabe, zu der Paulus uns aufruft. Und Paulus fragt, ja, wie geschieht denn das? Hier, lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Wie geschieht es, dass wir mit der Zeit verändert werden, in der wir mit der Zeit in dieser Hingabe wachsen? Und die erste Antwort, wie das passiert, das hatten wir schon, nämlich hier am Fuße des Kreuzes, indem wir auf ihn schauen. Aber Paulus nennt hier noch zwei weitere Gründe in diesem Vers, wie wir darin, genau wie diese Veränderung geschieht. Und das Erste, was er sagt, kann man sich auch ein bisschen so auf defensive Art vorstellen. Er schreibt, hier, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Also für Paulus gibt es offensichtlich eine Art und Weise, wie die Welt denkt und eine Art und Weise, wie Gott denkt. Und die beiden, die stehen sich konträr gegenüber. Und er sagt, hey, wir als Christen, wir ticken anders. Unser Denken, grundsätzlich unser Denken, geht in eine ganz, in eine ganz andere Richtung. Zum Beispiel, all das, was ich gerade gesagt habe von ganzer Hingabe, für einen Nichtchristen macht es gar keinen Sinn. Warum sollte ich mich da ganz hingeben für irgendjemanden? Oder mir geht es oft so, um Leuten zu erklären, dass ich Jugendreferent bin, um Menschen von Jesus zu erzählen. Sind ja so, hä, das, warum? Weil wir Christen anders ticken. Weil wir ein ganz anderes Denken haben. Genau. Ich habe es mir so formuliert. Paulus sagt, sei kein Chamäleon, dass die Farbe seines Körpers an die Umgebung anpasst. Lass die Welt nicht darüber entscheiden, wie du bist. Lass die Welt um uns herum nicht entscheiden, wie du bist. Sondern vielmehr, sage ich jetzt als Jungschaler, sei ein lebendiger Fisch, der gegen den Strom schwimmt. Der sich an dem orientiert, was eigentlich Gottes Wille ist, was er sich eigentlich wünscht. Und damit kommen wir jetzt direkt zu dem zweiten Punkt, was Paulus hier schreibt. Also das Erste, wie werden wir verändert? Defensive Art und Weise, indem wir uns, ne, lass dich nicht vom Weltlauf beeinflussen. Und der zweite Punkt ist jetzt, ganz kurz. Er schreibt, wie wir verwandelt werden, ist durch die Erneuerung eures Sinnes. Also das bedeutet, also Sinnes, also unseres Denkens. Lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Denkens. An allererster Stelle soll unser Denken verändert werden. Ich habe da so eine Grafik mitgebracht. Die kommt jetzt, das ist eigentlich eine nicht christliche Grafik, aber das entspricht trotzdem dem sehr gut. Und zwar, Gott geht es darum in erster Linie, dass unser Denken, also das von innen her wir verwandelt werden. Genau, also so wie wir denken, ganz oben, spricht unseren Werten, das spricht so, wie wir handeln. Und aus dem, wie wir handeln und was wir immer wieder tun, daraus wird dann eine Gewohnheit. Aus einer Gewohnheit wird schließlich ein Charakter. Vielleicht kennt ihr das auch, die Grafik so ungefähr. Genau, aber die Veränderung, die fängt ganz oben an, an unserem Denken. Nicht irgendwie ganz am einzelnen Handeln, sondern an dem, wie wir gepolt sind. Genau, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Wie werden wir verändert? Einmal auf diese defensive Art und Weise, indem wir uns nicht dem Weltlauf anpassen. Und zum anderen auf diese offensive Art und Weise, indem wir aktiv unser Denken erneuern. Das kommt bei Paulus immer wieder vor in seinen Briefen, dass er davon spricht, unser Denken zu erneuern. Ich habe dazu zwei Bibelverse. Einmal in Epheser 4 schreibt Paulus, lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Heiligen Geist. Er ist es, der uns verändert, der uns zieht, der uns ihm ähnlicher macht. Das ist das eine. Und das zweite, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das ist die zweite Botschaft, die wir immer wieder in der Bibel haben, dass es eben die Bibel ist, die der Maßstab ist, an dem wir uns orientieren sollen und wo wir lernen können, was gut und was nicht gut ist. Die Bibel ist es, wo wir sehen, ja, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Und genau, je mehr wir darin leben, desto mehr wird unser Denken erneuert und geformt in seinem Sinne. Und desto mehr lerne ich auch zu unterscheiden, ja, was denn eigentlich jetzt so ist, wie die Welt denkt und wie Gott denkt. Habe ich es nochmal? Ich glaube nicht. Genau, das ist, wie Paulus es zusammenfasst. Römer 12, die ersten zwei Verse. Und ich versuche es nochmal zum Schluss ein bisschen zusammenzubringen. Ich wünsche es euch und mir selber von Herzen, so eine Leidenschaft für Jesus, dass wir mit ganzer Hingabe für ihn unterwegs sind. Das ist unsere Wurzel, wo wir herkommen. Das ist, ne, so aus diesem Anliegen heraus sind wir entstanden. Und Paulus sagt, wie wachsen wir in dieser Hingabe? Einmal erstens war, lasst uns aufs Kreuz schauen. Am Fuße des Kreuzes. Weil er für uns starb. Deshalb und aus keinem anderen Grund, deshalb wollen wir ganze Hingabe leben und darin wachsen. Alles andere würde dem nicht gerecht werden. Und zweitens, lass uns nicht die Welt darüber entscheiden, wie du bist, sondern mach dir sein Wort zu deinem Maßstab. Nimm dir Zeit für Jesus und zum Bibellesen, ja, dass wir ihn immer besser kennenlernen und so unser Denken erneuert wird. Man hört es so oft, aber es ist eine wichtige Grundlage. Amen. Genau, und genau das finde ich jetzt richtig cool. Ich muss sagen, auch mit Markus war das nicht abgesprochen, dass ihr was zur Hingabe macht. Ich fand das mal wieder richtig witzig, schön. Ja. Genau, und im Abendmahl fügt sich das richtig gut zusammen. Im Abendmahl geht es nämlich genau das darum. Wir schauen auf Jesus am Kreuz, der für mich gestorben ist. Und genau das wollen wir jetzt machen. Auf den schauen, der dort hängt, für deine und meine Schuld, der uns liebt und aus Liebe alles für dich gegeben hat. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille, wo ihr selber ins Gebet gehen dürft, um vor Gott zu treten, ihm das zu sagen, was euch bewegt, was euch beschäftigt, und ich schließe ab. Jesus, du bist ein unglaublicher Gott, der alles für uns getan hat, der sogar ans Kreuz gegangen ist für uns. Jesus, ich danke dir und ich preise dich dafür. Amen.